Radio 1. Nur für Erwachsene.
Dr. Dilijan Cevket waren das. Und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Und der stellt sich jetzt erstmal durch seine Rolle vor. Vielleicht.
Wenn unser kleiner Oscar 3 Jahre alt ist, dann soll er eine Blechtrommel bekommen. Und ich begann zu trommeln. Brum, bum, 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 brrr. Brum, bum, 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 brrr. Und wenn es jemand wagte, mir meine Trommel zu nehmen, dann schrie ich. Und wenn ich schrie, dann zersprang Kostbarstes. Ey, ich war in der Lage, Glas zu zersingen.
Ja, so ist das. Das ist Oskar Matzerath aus Günter Grass' epischem Roman Die Blechtrommel, der 1979 von Volker Schlöndorff verfilmt wurde. Und zwar so gut, dass er damals einen Oscar bekam. Seit 10 Jahren spielt Nico Holonix, den haben wir gerade gehört, diese eigenwillige Figur. Er ist am Schauspiel Frankfurt, seit mittlerweile 8 Jahren am Berliner Ensemble. Darüber und noch über einiges mehr müssen wir natürlich dringend mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Nico Holonix. Hallo.
Hallo,
schön,
guten Abend.
Schön, dass du da bist.
Ich habe dir Blumen mitgebracht.
Warum hast du mir Blumen mitgebracht?
Ja, weil der Frühling da ist.
Ach, das ist aber lieb. Oh, Nico hat mir Blumen mitgebracht. Oh.
Und normalerweise, wenn man zu Gast ist, macht man das Papier. Aber ich dachte, im Radio ist es geil, wenn es knistert.
Ach so,
und
ja.
Man auch an den Radiogeräten.
Ach, du bist so mitdenken.
Ja,
und
ich halte auch mein Mikrofon ran.
Guck mal, machen wir die auf.
Das ist meine Lieblingsblume.
Was ist denn das für eine Blume?
Das sind Hyazinthen.
Oh, richtige Hyazinthen.
Ja, aber zu den Blumen gibt es noch eine kleine Geschichte. Und zwar sind die nur halb von mir. Die sind von der Familie Salzmann. Die haben in Friedenau einen ganz tollen Blumenladen, schon über 30 Jahre.
Ja.
Und die haben ein kleines Café aufgemacht, wo ich heute früh war. Ich bin da eigentlich fast jeden Tag, weil die haben so einen schönen Sandkasten, wo ich meine Girls dann zum Spielen reinsetzen kann. Genau.
Ja.
Und denen habe ich heute früh erzählt, dass ich bei dir bin. Und die sind ausgeflippt. Die haben gesagt, wieso Mario und Brand? Prinz,
komm,
du musst Blumen mitbringen. Ja, und das sind die Blumen von
Familie. Ach Mann, jetzt weiß ich gar nicht, ich bin ganz beschämt. Dankeschön, Nico. Das ist so schön, dass du da warst. Da bist du.
Also soll ich schon wieder gehen? Alles klar, danke, Marion. Schön
ja,
war's hier.
Blumen,
du wolltest nur die Blumen haben.
Ich wollte nur die Blumen haben. Ich dachte, ach, jetzt bringt bestimmt Blumen, dann schicke ich ihn wieder nach Hause. Nein. Okay, lass uns. Ich bin ganz durcheinander.
Dabei trinkst du doch nur Wasser. Was ist denn los?
Ich trinke Tee. Das ist Tee.
Okay.
Und du trinkst Wein. Und
ja.
Dieses Glas könntest du dann theoretisch auch zerspringen lassen.
Das könnte ich machen, das möchte ich aber jetzt gar nicht machen.
Aber das ist deine Rolle. Also
ja.
Das wäre deine Rolle als Oskar Matzerath, den du jetzt wirklich schon seit 10 Jahren spielst. Wie gesagt, erst Frankfurt, dann Berlin. Was war eigentlich dein erster Gedanke, als dir das klar wurde? 10 Jahre. Also ich meine, das hat man ja nicht immer auf dem Schirm, oder? Du guckst ja, ach, jetzt sind 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre. Oder hast du das so, oder sind es schon, also dass es wirklich 10 Jahre sind?
Das ist krass, ehrlich gesagt. Also als allererstes denke ich natürlich, wow, ich bin alt geworden. Also so 10 Jahre. Aber wenn ich auch zurückdenke, ist natürlich in diesen 10 Jahren wahnsinnig viel passiert.
Yeah.
In meinem Leben, Trennungen, Heirat, Kinder, aber auch in der Welt. Es gab eine Pandemie zwischendurch mal, wo wir die Theater geschlossen haben, wo wir am Abend, bevor alle Theater in Deutschland dicht gemacht haben, die Blechtrommel gezeigt haben. Mhm. Und Oliver Rehse und ich uns danach weinend in den Armen lagen. Und jetzt ist hier Ende. Dann zwischendurch gab es den Ukraine-Krieg, den Gazastreifen. Es gab wahnsinnig viel. Und da kommt es mir dann schon lang vor, was alles passiert ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das ist wirklich, wenn man sich das so... Und dann denkt man aber andererseits, genau, was, schon 10 Jahre? Und dann guckt man sich an, was alles passiert ist. Du hattest, das habe ich schon erzählt, die allererste Vorstellung, du warst damit in Frankfurt, also da war auch Oliver Rehse damals noch in Frankfurt, jetzt Intendant des Berliner Ensembles. Kannst du dich an deine allererste Vorstellung erinnern mit der Blechtrommel?
Ja, die war der Horror. Und zwar... Wir hatten einen ziemlich langen Probenzeitraum. Es war ja eigentlich gar nicht als Monolog geplant. Es war eigentlich als durchbesetztes Stück geplant. Aber der russische Regisseur hat uns damals sitzen lassen. Und es war die Frage, sagen wir das Stück ab oder machen wir es anders oder neu oder gar nicht. Und dann hat Oliver Rehse mich angerufen und hat gesagt, ich habe die tollste Idee, du machst das als Monolog. Und ich damals irgendwie 30 Jahre, geil, ja, mache ich, klar, spiele ich, spiele danach noch 10 andere Monologe, habe ich, mache ich, wo geht's lang? Und habe dann aber erst in den Proben so gemerkt, wie wahnsinnig anstrengend und stressig das ist, wenn keiner auf der Bühne zu Besuch kommt. Also ja. Wenn man ganz alleine ist und wenn man 2 Stunden ganz alleine auf der Bühne steht. Und wir hatten zum Glück eine Voraufführung, wo ich diesen Druck schon mal so ein bisschen rauslassen konnte. Aber ich weiß noch genau, in der Premiere, da war auch mein Bruder dabei, der heute hier auch ist. Mhm. Hallo. War ich so aufgeregt, so unfassbar aufgeregt, dass ich dachte, okay, ich spiele die erste Hälfte, die zweite Hälfte sage ich ab, ich kann einfach nicht, ich schaffe das alles nicht, so Wahnsinn alleine.
Ja.
Und dann bin ich in der Pause, es gab damals noch eine Pause, weil ich es eben noch nicht geschafft habe, den ganzen Bogen durchzuspielen, bin ich in die Maske gekommen und habe Rotz und Wasser geheult, das ganze Make-up war völlig verwischt und habe gesagt, ich kann nicht, Karin, meine Maskenbildnerin, ich kann einfach nicht die zweite Hälfte spielen, das ist so krass. 800 Leute gucken mich an und nur mich. Und dann musste sie 5, 6 Mal nachschminken und hat dann irgendwann gesagt, du Nico, die Pause ist in 2 Minuten vorbei, jetzt würden wir es nicht nochmal schaffen, dich zu schminken. Jetzt musst du dich ein bisschen zusammenreißen. Und da habe ich mich zusammengerissen und dann war es nochmal 10 Vorstellungen.
10 Stunden,
nein,
okay.
Verdammt nochmal. Ja. Dann war es nochmal 10 Vorstellungen lang stressig, aber dann wurde es immer schöner und jetzt ist es einfach nur noch schön.
Ja, okay. Also diese, ich weiß gar nicht, die Vorstellung dauert 2 Stunden, 10 Minuten oder sowas?
Na, 1,50.
1,50, ja, fast. Also das ist ja wirklich. Und das ist ja extrem herausfordernd. Also die Rolle dieses Oskar Mazerat, der mit 3 Jahren beschließt, nicht mehr zu wachsen und so weiter. Also das ist auch eine körperliche Konzentration. Also du bist ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Ne?
Richtig.
Also es ist extrem herausfordernd, weil du natürlich das nochmal, naja, egal, ich bin ja kein Schauspieler, ich kann das nicht beurteilen, aber ich kann es mir vorstellen. Das ist körperlich, emotional extrem herausfordernd, dann eben diese Textmasse und so weiter. Hat sich dadurch die Figur, beziehungsweise auch dein Verhältnis zu dieser Figur, zu dieser Rolle auch verändert im Laufe dieser 10 Jahre?
Ja, das hat es schon. Also, wie ich ja gerade sagte, am Anfang war ich sehr damit beschäftigt, da durchzukommen,
ja,
das Ding überhaupt zu bezwingen, diese Texte zu bezwingen. Das sind ja 60 A4 Seiten Text, den man in der Birne hat. Und was ich über die Jahre geschafft habe oder was ich so toll finde, was sich verändert hat über die Jahre, ist, dass ich in der Sache so frei geworden bin, dass ich an jedem Abend Grenzen neu austesten und austarieren kann. Das ist eine riesige Freiheit, auf der Bühne so frei zu sein, dass man diese Grenze von Abend zu Abend immer wieder mit einer Fußspitze oder vielleicht, wenn man mutig ist, mal mit dem ganzen Fuß überschreiten kann und gucken kann, ach krass, so sieht's dahinter aus. Vielleicht traue ich mich das nächste Mal noch 2 Schritte weiter zu gehen. Und diese Freiheit habe ich noch nie erlebt in einem anderen Stück, werde ich vielleicht so auch nie wieder erleben, weil was soll kommen, dass man dann 3 Stunden Monolog alleine spielt? Und das ist ein riesiges Geschenk. Und das, ja, hat sich verändert natürlich über die Jahre.
Hast du dafür ein Beispiel? Also so dieses Grenzen austesten?
Na, körperlich in jedem Fall. Auf jeden Fall, dass man sagt, okay, das hat ja alles eine Dramaturgie. Das geht ja nicht 1,50 durch. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist keine Freakshow. Also man kann sich's gut angucken.
Ja, natürlich.
Aber natürlich hat es eine körperliche Komponente. Wo gebe ich mal mehr Gas, wo weniger? Es hat eine emotionale Komponente. Wie weit traue ich mich da wirklich rein? So, ich denke jetzt nicht unbedingt nur, weil es heute der Geburtstag meiner Mutter ist, sondern auch, weil das ein extrem schmerzhafter Satz ist, über den ich jede Vorstellung eigentlich sehr schwer drüber hinwegkomme, wenn Oskar Mazerat sagt, als meine Mama starb. Und normalerweise, so in 90% der Vorstellungen schaffe ich das nicht, da wirklich durchzusegeln, sondern sage, okay, komm zum nächsten Satz. Aber es gibt so Vorstellungen, wo ich sage, okay, nee, da gehe ich jetzt da mal rein, da gucke ich jetzt mal, wie sieht's denn aus in dem Zimmer, als meine Mama starb. Und das ist zum Beispiel so eine Idee davon, was es bedeutet, Grenzen auszutesten, Schmerzpunkte zu suchen. Ich fand, das hat Brahm gerade so schön gesagt, dieses, ich möchte nicht von mir selbst gelangweilt sein und möchte es immer wieder neu erfahren. Und ich kann natürlich keine Alben rausbringen wie ein Musiker, sondern ich muss mich in derselben Sache natürlich immer wieder neu erfahren. Aber darin liegt eben auch das große Geschenk, es immer wieder neu zu suchen und zu versuchen.
Und das ist wirklich bei jeder Vorstellung neu? Oder gab es dann auch mal so Momente, wo du gesagt hast, ach, es wäre eigentlich jetzt ganz schön, das mal abzuspielen und mal woanders hinzugucken. Ich meine, das machst du ja, du spielst ja andere Figuren, andere Rollen und so weiter, wo sich so eine gewisse, sagt, ich darf jetzt nicht in die Routine gehen, dass ich irgendwie abschalte während des Spiels.
Das ist es nie, weil die Leute sind ja auch immer anders. Und das finde ich auch als großes Geschenk in der Freiheit, dass man diese vierte Wand, sagen wir im Theater, also die Wand zum Publikum, dass man die komplett in Minute zwei runterreißt und guckt, ah, wer ist heute da, wie sind die drauf? Und ich spiele das für euch und möchte ehrlich gesagt auch was von euch zurückbekommen. Weil nur für mich mache ich es, nur für euch mache ich es nicht, sondern auch für mich. Mhm. Und dadurch ist es nie gleich. Und ich bin ja auch in jeder Vorstellung ein anderer.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, ich meine, wir sind hier kein Theater, wir sind eine Radiosendung, aber es ist ja betreutes Senden, ne? Wir haben ja auch ein Publikum, was sehr, sehr schön ist und was Sie nie unterschätzen dürfen, also diese Anwesenheit, Ihre Anwesenheit, die macht total viel mit dieser Sendung auch. Sie haben eine große Verantwortung, wollte ich damit nur sagen. Nein, also letztlich, und das kann ich mir vorstellen, ne? Also wenn man sagt, irgendwie der Funke springt über und dann gibt es vielleicht möglicherweise manchmal Vorstellungen, wo man sagt, irgendwie rockt es heute nicht.
Die gibt es natürlich immer mal wieder und es ist interessanterweise auch tagesabhängig. Ja. Also es gibt so Dienstagabend-Vorstellungen manchmal, wo du denkst, ist jemand da? Mache ich es hier nur für mich alleine heute? Und dann gibt es manchmal Freitagabendvorstellungen, auch wenn Schüler oder Schülerinnen da drin sind, dann brennt die Hütte. Und ich liebe das sehr, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, die mich aus dem Konzept bringen, wo ich wieder neu gucken muss, wie komme ich auf die Spur zurück. Ich liebe das. So ein bisschen wie bei Stand-up vielleicht, so stelle ich es mir vor.
Ja. Also es ist jedenfalls wirklich ein Erlebnis, dich in dieser Rolle zu sehen und nicht nur in dieser Rolle. Und wir haben dich auch eingeladen, um noch über andere Dinge zu sprechen. Das werden wir gleich tun. Nico Holonix ist bei uns.
Ha, stopp, ich drück das Spießchen in diese Luxusparese.
Luxusparese, der Bibiza war das, großartiger Künstler. Großartiger Künstler ist Nico Holonix, den wir heute eingeladen haben. Seit 10 Jahren haut er Trommeln kaputt in der Blechtrommel als Oskar Mazerat. Ich glaube, über 1600 Trommeln haben schon dran glauben müssen. Wahnsinn. Dazu haben wir dich eingeladen, aber wir können natürlich noch über einiges mehr sprechen. Ich würde gerne noch mal zurückgehen, ganz weit zurück in deine Geschichte, nämlich wie es eigentlich anfing mit dir und der Schauspielerei. Ich glaube, davor war erst mal die Musik und der Gesang, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, im Leipziger Gewandhauschor zu singen. Da ist so in die Grundschule damals, sind so, heute würde man sagen, Talentscouts gekommen vom Leipziger Ballett und vom Leipziger Gewandhaus. Und die haben beide befunden, zum Ballett kannst du gehen, du hast schöne Füße. Wusste ich damals nicht, was das bedeutet.
Okay.
Also, und singen kannst du auch. Also kannst du dir jetzt überlegen, wo du hingehst. Und ich habe mich damals fürs Singen entschieden und habe da mit 8 angefangen, richtig so im Konzertchor zu singen. Und bin so eigentlich mit der Singerei oder mit der Musik groß geworden.
Und war für dich dann irgendwie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde Sänger, also richtig beruflich diese Karriere zu machen?
Ich habe das überlegt, aber ich bin damals ab 15 immer ins Theater geflitzt. Ich habe mir bei H&M so einen ganz hässlichen Kordanzug gekauft, weil ich dachte, man muss im Theater einen Anzug anziehen. Und dann bin ich ins Schauspiel Leipzig gegangen. Und was mich da so fasziniert hat, ist, dass da so viel Abgrund war. Die haben so über den Dreck, der zwischen uns in der Gesellschaft ist, erzählt. Mhm. Und das war in der Oper nicht der Fall. Die Oper hat mich eher nicht so interessiert. Und dann dachte ich, eigentlich ist Theater die interessantere Richtung.
Und dann hast du dich, du warst an der Schauspielschule in Berlin, ne?
Genau. Genau, in der Innsbruck,
genau, also das war dann auch so, okay, das wird sein, beworben und angenommen und studiert.
Ja, nicht ganz. Ich wollte eigentlich Pilot eigentlich werden, aber ich bin rot-grün-blind. Ja, ich kann, jetzt lachen Sie, das ist ja ungeheuerlich. nee, ich bin rot-grün-blind, ich kann diese Rot- und Grüntöne nicht so gut unterscheiden und bin deshalb bei der Lufthansa nicht genommen worden und habe überlegt, was mache ich dann? Und habe ich mich erinnert an meine alte Deutschlehrerin, die gesagt hat, du musst Theater machen, du bist ein toller Spieler. Und da habe ich gedacht, ja, Theater, ja, es war schön zu gucken, aber ob ich das jetzt beruflich machen will? Und bin so sofort an der Ernst Busch aufgenommen worden und habe gedacht, okay, dann werde ich das wohl gut können.
Ja, und das. Siehe da.
Ich bin da geblieben, mein Gott.
Genau, obwohl du nicht weißt, dass du eine rote Jacke heute anhast.
Echt? Ich überlege die ganze Zeit, was ist das für eine Jacke? Danke,
genau,
Mario.
Genau, rot-grün. Ich wollte noch mal diesen kleinen Schlenker machen. Das ist lustig. Also das ist so toll, dir beim Spielen zuzusehen, also auf der Bühne. Wir haben dich ja zum Beispiel auch, also zum Niederknien als Mackie Messer in der Drei-Groschen-Oper, wo du auch singst und so. Ja, also offenbar finden das viele Menschen. Du hast, darüber haben wir noch nicht gesprochen, was ich aber total interessant finde. Du stehst auf der Bühne, du bist ein Theatermensch, du bist ein Bühnenmensch und trotzdem wurdest du jahrzehntelang, also ich sage jetzt mal ganz lange, durch Lampenfieber gequält und zwar auf eine Weise, wie es wirklich schlimm war. Ne? Erzähl mal.
Ja, wahnsinnig schlimm. Also ich habe, als ich angefangen habe, den Beruf in München zu machen, habe ich manchmal gedacht, ich komme nicht durch die Vorstellungen, durch dieses wahnsinnige Lampenfieber. Ich hatte das große Glück, gleich große Rollen spielen zu können, war aber mental diesen Rollen überhaupt noch nicht gewachsen und habe wirklich bestimmt 5-6 Jahre lang richtig zu kämpfen gehabt mit Lampenfieber. Habe mich dann therapeutisch damit auseinandergesetzt und habe tolle Hilfe bekommen und bin da sozusagen rausgewachsen. Und bin dann nochmal sehr damit konfrontiert worden an der Schauspielschule, wo ich Dozent wurde, erst in Salzburg und dann an der Ernst Busch, jetzt wo ich auch studiert habe. Und bin da auch wieder mit jungen Menschen in Kontakt gekommen, die auch sehr, sehr unter Lampenfieber leiden. Und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich das irgendwie selber in die Hand nehmen. Und habe mich ausgebildet und weitergebildet und habe eine Lampenfieberambulanz in Berlin eröffnet, wo Schauspieler, Sänger, aber auch ganz normale Menschen, würde ich sagen. Also Menschen ohne künstlerischen Hintergrund, sondern Menschen, die vor anderen Menschen sprechen müssen, Hilfe von mir bekommen, wie sie über ihr Lampenfieber hinwegkommen.
Das heißt, man kann sich, wenn man dieses Problem hat, also auch Prüfungsangst, wie auch immer,
genau.
Also was ja, genau, kann man sich bei dir, gibt es wahrscheinlich eine Webseite?
Gibt es eine Webseite, lampenfieberambulanzberlin.de, kann man sich melden. Und ich bin überrascht, wie viele Menschen das betrifft, die mit Kunst gar nichts zu tun haben, sondern die vor Menschen sprechen müssen. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen bei uns, denen wir helfen.
Ja, toll. Wie man aus einer eigenen Angst irgendwie, aus einem eigenen Problem etwas machen kann, was anderen Menschen hilft.
Das war der Antrieb, ja.
Ja, ja, genau. Wir könnten noch stundenlang reden, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte dich aber gerne noch fragen, weil es kommt ja auch einiges. Du, was ich gerade gesehen habe, du hast das komplette Hörbuch vom Narrenschiff von Christoph Hein
eingelesen.
Das Buch ist toll.
Ja.
Das ist gerade erschienen. Die Geschichte der DDR von der Gründung bis zu ihrem Ende. Also
unglaublich,
so ein riesiges Panorama.
23 Stunden Hörbuch. Also wer mal 23
Seiten.
Stunden frei hat, kann sich mit mir hinsetzen und sich das anhören.
Ja, das ist wirklich fantastisch.
Ja.
Und dann kommt ein Film, Der Schimmelreiter, da bist du nach Theodor Storm eine Neuverfilmung.
Genau, der kommt jetzt im Herbst raus. Der soweit ich das gehört habe, jetzt sogar in die Kinos und wird dann auch im ZDF laufen. Eine ganz tolle Neuverfilmung, die sich mit der Umweltkatastrophe, die auf uns alle zuläuft, sollten wir nicht bald mal irgendwie was tun und die PS auf die Straße kriegen, beschäftigt.
Mhm, okay, also das sind zwei Sachen. Gibt es noch was, worüber wir... Oder ungebackene Brötchen, die wir hier verteilen können?
Na, ungebackene Brötchen, es kommt jetzt, also Filme sind
ungelegte
ja irgendwie...
Eier, sagt
ungelegte
mal.
Eier, ja. Es kommt noch ein anderer Film, 1 Million heißt der, der kommt jetzt auch bald raus. Nächstes Jahr, glaube ich, sogar erst. Also es passiert sehr, sehr viel Interessantes, Schönes im Moment.
Das ist toll, wir werden dich im Auge behalten.
Ich hoffe
auf
das.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und morgen ist, glaube ich, die nächste Vorstellung, Blechtrommel.
Richtig, genau.
Morgen Abend, es gibt, ich habe gesehen, es gibt noch ein paar wenige Karten.
Na, dann also, rinnen.
Ja.
Gucken.
Gucken Sie sich dann, das ist wirklich ein großes Erlebnis, dir beim Tollsein zuzugucken und dir heute zuzuhören.
Vielen Dank für die Einladung. Das war das schönste Interview, was ich seit langem hatte hier.
Dankeschön. Nico Holonix, danke.